Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Im Jahr 2024 spielt sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche wieder eine größere Rolle und hat auch eine hohe Aufmerksamkeit in den Medien. Das hat einen Hintergrund. Das war die letzten Jahre nicht so. Und der Hintergrund ist die Veröffentlichung einer Studie Anfang des Jahres. Katharina, du bist für diese Studie eine Expertin. Warum eigentlich?
Ja, ich habe diese Studie als Betroffene in einem sogenannten Verbundbeirat begleitet. Also das war die Idee, dass da Betroffene auch mit drauf gucken, wie die Durchführung dieser Studie ist. Und ja, da war ich beteiligt und habe ziemlich viel mitbekommen. Und gleichzeitig habe ich auch an einigen Interviews teilgenommen, weil zum Beispiel mein Fallkomplex auch in einem Teil der Studie ausgewertet wurde. Also das, was ich erlebt habe und die Kirchengemeinden, um die es da ging.
Okay, also du warst richtig mit dabei und richtig mit drin. Die Studie heißt ja Forumstudie. Das haben sicherlich ganz viele schon gehört, dass es überall Forumstudie, Forumstudie, Forumstudie heißt. Was bedeutet das jetzt eigentlich nochmal genau?
Genau, also das ist ein Forschungsverbund, weil da ganz viele verschiedene Universitäten und Hochschulen beteiligt sind. Und dieser Forschungsverbund heißt, das lese ich jetzt mal vor, Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und Diakonie Deutschland. Wie man da auf Forum genau kommt, weiß ich nicht von den Abkürzungen her, aber dafür steht es auf jeden Fall.
Ja, wichtig ist das M von Forum, das muss man groß schreiben. Ich habe von der Forumstudie Anfang des Jahres auch erfahren und wusste erstmal überhaupt gar nichts damit anzufangen. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass das im Prinzip so die erste große Studie ihrer Art war und Grundlage für ja weitere Forschung, weitere Maßnahmen der Kirche eigentlich sein soll. Kann man das so sagen?
Das kann man absolut so sagen.
Es gibt ja eine andere Studie für die katholische Kirche, die ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Da ging es ja auch darum, dass da Betroffenenzahlen genannt wurden und auch die Anzahl von Tätern, die es da gab. Ich erinnere mich noch dran, wie dieser Kardinal aus München da stand und in der Presse bekannt gegeben hat. Und ja, mein erster Eindruck war so, bisschen niedrig die Zahlen. Aber wie hieß diese Studie, weißt du das?
Das war die MHG-Studie, die ist 2018 veröffentlicht worden.
Okay, 6 Jahre eher. Und die Forumstudie, ist das sozusagen ein bisschen das Gleiche nochmal auf evangelisch oder gibt es auch Unterschiede?
Also die haben ein paar Ideen übernommen. Also zum Beispiel bei der MHG-Studie sollte auch möglichst viel Unabhängigkeit gewahrt werden. Darum heißt die MHG, weil das Mannheim, Heidelberg und Gießen, glaube ich, sind, von wo aus geforscht wurde, also dass verschiedene Institute, Universitäten daran beteiligt sind. Und das ist bei der Forumstudie auch so. Die Forumstudie, das ist sogar auch noch so, dass da wirklich Forschende aus ganz unterschiedlichen Disziplinen vertreten sind, also soziale Arbeit, Geschichtswissenschaft, Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie, forensische Psychiatrie, Sexualwissenschaft, Kriminologie, also richtig vielfältig. So vielfältig ist meines Wissens nach die MHG-Studie nicht. Also das ist schon echt was ganz Besonderes an Forum. Und was noch was Besonderes ist, ist, dass es eben auch in der Forschung so etwas wie einen partizipativen Ansatz gab. Partizipativ heißt ja, dass man sozusagen, dass Menschen daran teilnehmen. Und wer hier daran teilgenommen hat, und zwar auch aktiv, sind Betroffene sexualisierter Gewalt in der EKD. Also es gab zum Beispiel diesen Verbundbeirat, der hat sich alle halbe Jahr getroffen und da hat man irgendwie so geguckt, wie läuft das gerade. Da wurde auch ein bisschen Wissen und Ideen gesammelt, da waren auch externe Forschende drin, aber eben auch 4 Betroffene. Und Betroffene waren aber auch in den Teilprojekten beteiligt. Und zwar nicht nur so, dass sie interviewt wurden, sondern also gerade im Teilprojekt C, zum Beispiel, aber auch in anderen, aber da haben die Betroffenen wirklich auch bei der Auswertung der Interviews mitgeholfen, weil gesagt wurde, ja, Betroffene sehen nochmal Sachen, die vielleicht Forschende nicht unbedingt sehen. Und ich habe das auch sowohl von den Betroffenen wie auch von den Forschenden gehört, dass da echt gute Ergebnisse, so eine gute zusätzliche Dimension dabei rausgekommen ist.
Jetzt ist es ja so, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich von vielen Menschen gehört habe, nachdem diese Studie veröffentlicht wurde. Ja, ist das denn eigentlich unabhängig? Ist das denn überhaupt wissenschaftlich? Oder ist das im Prinzip so eine Auftragsforschung und das Ergebnis ist letztendlich irgendwie PR? Ja, da haben Wissenschaftler dran mitgearbeitet, aber die wurden halt bezahlt. Und was da rauskommt, das ist ja im Prinzip sehr stark beeinflusst von der Kirche oder steht schon von vornherein fest. Wie kann ich die Studie einordnen? Ist das eine seriöse wissenschaftliche Studie?
Ja, also das ist über eine sogenannte Zuwendung gefördert. Das heißt, die EKD hat Geld da reingetan, ich glaube 3,6 Millionen Euro. Mhm. Und so eine Zuwendungsvereinbarung, die sichert eben genau die Unabhängigkeit. Also die EKD hat keinen Einfluss auf die Arbeit gehabt oder auf die Methoden, auf die Ergebnisse und wie das veröffentlicht wurde. Also das ist halt total wichtig, das zu sagen. Und natürlich, es wurden viele Menschen von der EKD interviewt und die haben natürlich versucht, über das, was sie in den Interviews gesagt haben, Einfluss zu nehmen. Aber das haben die Forschenden ja mit ihren Methoden dann auch interpretiert und ausgewertet. Also das, ja.
Beziehungsweise die Forschenden, die können ja auch nur das auswerten, was sie an Informationen bekommen. Und klar, wenn man falsche Sachen reinsteckt, dann wird sich das im Ergebnis auch widerspiegeln. Aber die Forschung an sich, die war wirklich unabhängig und ist nach wissenschaftlichen Standards abgelaufen. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. Gut.
Da braucht man sich keine Gedanken zu machen.
Das ist ja schon mal sehr gut. Die Studie sagt ja auch was zu betroffenen Zahlen. Und Täterzahlen und so weiter und so fort. Aber die ist ja noch viel, viel mehr. Ich glaube, die besteht ja auch aus vielen verschiedenen Teilen. Welche Teile sind denn das eigentlich? Und was machen die so?
Ja, das ist, glaube ich, sogar ganz schön verwirrend. Ich habe also selber relativ lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was da in den einzelnen sogenannten Teilprojekten bearbeitet wird. Also es gibt 5 Teilprojekte und ein Meta-Projekt. Also dieses Meta-Projekt soll sozusagen so die Klammer schaffen zwischen den 5 Teilprojekten. Also in dem Meta-Projekt werden zum Beispiel ganz am Ende der Studie auch Forderungen, was muss jetzt eigentlich passieren, formuliert.
Das, okay.
Genau. Und es wird am Anfang so ein bisschen die Situation geschildert, wie geht die Kirche eigentlich, die evangelische Kirche, mit sexualisierter Gewalt um? Was hat die für Vorstellungen von der betroffenen Beteiligung? Wie ist sie mit dem Thema in den letzten Jahrzehnten umgegangen. Das ist so die Klammer mit dem Meta-Projekt und dann gibt es Teilprojekte und diese Teilprojekte sind sehr unterschiedlich. Also wir haben ja schon gehört, dass das aus ganz vielen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen kam und so unterschiedlich sind auch die Teilprojekte.
Kannst du mal zu jedem Teilprojekt vielleicht mal so ganz kurz einen Satz sagen, dass man mal so einen Überblick hat? Also ich glaube, wenn wir da jetzt zu tief reingehen, dann sprengen wir das. Vielleicht können wir sogar noch mal später eigene Folgen zu den Teilprojekten machen. Aber dass du vielleicht mal eine kurze Übersicht gibst.
Genau, dann gehe ich einfach mal alphabetisch durch, weil die heißen Teilprojekte A, B, C, D und E. Und das bekannteste ist E, also das kommt dann am Schluss. Wir fangen an mit A. Teilprojekt A, da geht es um sexualisierte Gewalt im Kontext von Kirchengemeinden. Und da werden 2 Fälle von Kirchengemeinden, wo sexualisierte Gewalt stattgefunden hat. Einer war in der DDR, einer war in Westdeutschland. Das ist der Gemeindefall West, das ist mein Tatkomplex.
Ah, West steht für Westdeutschland.
Genau, weil der andere in der DDR war. In der DDR, das war ein Diakon, der sehr viele, ich glaube, Jungen missbraucht hat und damit so ein bisschen geguckt, wie war das in der DDR und wie war das Wissen. Und es wird verglichen mit dem Gemeindefall West. Ja, das fing an sozusagen mit meinem Täter und dann hat sich herausgestellt, dass es noch weitere Täter gab. Und zwar in einer Kirchengemeinde in Wolfsburg und mein Fall war in Rosengarten. Und da wird so ein bisschen die Dynamik angeguckt, welches Wissen war in den Kirchengemeinden oder vor Ort vorhanden, welche Interventionen hat es gegeben oder man muss sagen, vor allem auch nicht gegeben. Und ja, da kommt bei raus, es gab viel Wissen und es wurde wenig gemacht, und zwar in beiden Fällen.
Diese Beispielfälle Ost und West, das sind Fälle, die genau beschrieben werden, wo in die Tiefe gegangen wird, und ansonsten werden aber auch die anderen, ich sage jetzt mal wahrscheinlich bekannten Fälle oder die Fälle, von denen irgendwie Daten, die werden auch dargestellt oder als Zahlen dargestellt?
Nein, da geht es nicht um Zahlen, sondern da geht es wirklich darum zu analysieren eigentlich, was für eine Dynamik entsteht denn da vor Ort.
Also es geht nur um diese, in Anführungszeichen, nur um diese beiden exemplarischen Fälle einer Ost und einer West. Das ist das Teilprojekt A.
Genau, das ist eben ein qualitativer Ansatz, dass man zwei macht und da in die Tiefe geht.
Okay, gut, wie geht's weiter? Wahrscheinlich mit B.
Es geht mit B weiter und B guckt auf die Aufarbeitung. Das heißt, was ist eigentlich passiert? Wann ist eigentlich sexualisierte Gewalt mal aufgearbeitet worden? Und guckt in bekannte Fälle, unter anderem auch wieder in den Gemeindefall West, weil das ist auch relativ intensiv aufgearbeitet worden. Da habe ich die Kirche lange genervt, damit das passiert ist. Und guckt auch noch in ein paar Kitas und guckt so, ja, wie wurde damit umgegangen, wenn Betroffene oder jetzt im Kita-Fall zum Beispiel die Eltern von betroffenen Kindern diese Probleme, die sexualisierte Gewalt angesprochen haben. Okay. Und es gibt da so ein paar ganz leckere Ergebnisse. Also, dass nämlich zum Beispiel die Betroffenen oder die Eltern von den betroffenen Kindern als problematisch dargestellt werden, dass sie eher so dargestellt werden, als ob man sie nicht so ernst nehmen kann oder, ja. Und dass es sehr schwer ist mit der Aufarbeitung und dass sich die evangelische Kirche, man hätte jetzt ja denken können, Mensch, da melden sich Menschen, toll, jetzt hier aus der Kita, aktueller Fall, da können wir jetzt richtig gut was machen, irgendwie so, ne? Dass den Bedürfnissen nicht nachgekommen ist, wobei es ja wirklich eine aktuelle Relevanz hat, weil das war vor ein paar Jahren, es ging darum, was zu verändern für Dinge, die zurzeit einfach noch sehr stark so waren wie um die Gegenwart. In meinem Fall hätte man sagen können, Mensch, cool, da meldet sich eine Betroffene, endlich erfahren wir mal, also irgendwie wussten wir immer schon, das war da nicht in Ordnung. Super, dass wir das jetzt wissen, wir recherchieren das mal ordentlich und dann gucken wir, dass wir alles rausfinden können, was wir können und gucken, wie wir damit umgehen, wir gucken, was wir für die Prävention machen, das wäre alles super gewesen, wenn das so passiert wäre und ja, Spoiler, ist nicht so passiert.
Das stellt dann der Teil B dar. Da geht es also nicht nur um die Kirchengemeinden, sondern auch um Kita und andere Einrichtungen.
Genau.
Okay, um die Aufarbeitung in Einrichtungen oder Gemeinden allgemein. Gut, dann wird es mit C weitergehen. Teilprojekt C, was war das?
Teilprojekt C war Perspektiven Betroffener, heißt das. Und da wurden ganz viele Interviews mit betroffenen Personen geführt und aus ganz verschiedenen Tatkontexten.
Hast du da eine Zahl, wie viele Betroffene?
Ich weiß, dass es mindestens 40 waren.
Okay, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ja, okay, genau. Also da ja, ging es wirklich um viele, viele Beispiele wahrscheinlich.
Ja, und zwar auch aus ganz vielen verschiedenen Tatkontexten, also evangelische Kirche, Diakonie, Kirchengemeinden, Pflegefamilien, Jugendarbeit, Schulen, Internate und so weiter und so fort. Also es gibt halt Betroffene aus ganz vielen verschiedenen Kontexten. Ja. Und es geht darum, was ist eigentlich passiert? Also diese sogenannten Disclosure-Prozesse. Was ist passiert? Disclosure ist ja, wenn sich Betroffene anvertrauen. Entweder zu der Zeit, wo es passiert ist oder kurz danach oder manchmal auch Jahrzehnte später. Und da wird auch geguckt, was da passiert ist und wie dann mit Betroffenen umgegangen wurde.
Dann geht's mit D weiter, denke ich mal.
Ja, D war eine Online-Umfrage und ich glaube auch Interviews. Und das ging darum, wie Betroffene die Strukturen der evangelischen Kirche sehen und wie Täter und manchmal TäterInnen, man weiß eigentlich nicht so viel von nicht-männlichen Tätern, gibt es sicher, aber die meisten Täter waren männlich oder sind männlich, wie die Täter diese Strukturen der evangelischen Kirche genutzt haben. Und die wollten eigentlich in diesem Teilprojekt, hätten die auch gerne Interviews mit Beschuldigten oder mit Tätern geführt, aber hat sich halt niemand gemeldet.
Ach was.
So, ja, genau. Das war auch der forensische Teil da dran, ne? Dass die mit Tätern arbeiten wollen.
Eine kleine Frage, du hast gerade gesagt, dass eine Online-Befragung war. Das heißt, da konnte, sag ich mal, mehr oder weniger jeder teilnehmen, der das online...
Genau. Das ist natürlich klar, das hat dann immer bestimmte Schwierigkeiten, dass ja auch Leute sich das ausdenken können, dass sie Betroffene sind oder so. Also, aber das wissen die Forschenden ja und das, also diese.
Ja, das kann man irgendwie, glaube ich, rausrechnen. Na, ja, ja. Was ich nur als Schwierigkeit gerade sehe, ist, ich denke mir, Mensch, Online-Befragung, wenn ich davon jetzt gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich auch mitgemacht und habe ich jetzt nichts von erfahren. Wie konnten die Leute davon erfahren? Weißt du das?
Die wurde über soziale Medien beworben und die haben sich auch noch immerhin die Mühe gegeben, nochmal ein Video dazu zu erstellen. Also Leider ist es dann offensichtlich nicht so weit verbreitet worden, dass du davon erfahren hättest.
Okay, naja gut, also meine Kontaktdaten wären bei der Landeskirche verfügbar gewesen. Also wenn da irgendwie Interesse gewesen wäre, hätte man mir im allerschlimmsten Fall neben E-Mail oder einem Telefonanruf auch einen Brief aus Papier schicken können mit dem Hinweis auf irgendeinen Link. Aber das ist nicht passiert. Na gut.
Ich finde, da sollte man schon kurz drüber sprechen, weil das ist natürlich schon nochmal, wie wurden denn eigentlich die InterviewpartnerInnen rekrutiert, nennt man das ja, ne?
Ja.
Und das ist halt schwierig in so einem Bereich wie sexualisierte Gewalt, weil manche Leute darauf nicht angesprochen werden wollen oder so. Und vielleicht wollte das Forschungsteam nicht, dass die Kirche Betroffene vorschlägt, weil sie wollten vielleicht nicht, dass es ausgewählte Betroffene sind. Also es ist einfach ein schwieriges Thema.
Ja, das ist ein Punkt. Ja, das ist richtig. Aber dennoch, man hätte was machen können. Also ich würde sagen, ich bin ja auch jetzt auch nicht ganz, also dass ich mich von dem Thema abschotte. Im Gegenteil, ich nehme es ja eigentlich irgendwie wahr und an mich ist das gar nicht rangekommen. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Ich könnte mir vorstellen, dass anderen auch so gegangen ist.
Das kann ich mir auch total gut vorstellen. Also, und es wäre natürlich auch die Studie, je mehr Leute noch mitgemacht hätten, desto besser wäre natürlich auch die Studie geworden. Ja. So, also es gibt schon eine gute Zahl. Ich glaube, bei diesem Teilprojekt D, da waren irgendwie über 70 Personen, die das ausgefüllt haben, wenn ich das recht erinnere. Und also das sind schon vernünftige Zahlen, die bekommen haben, aber mehr Zahlen wären auch besser gewesen und unterschiedliche Erfahrungen wären auch besser
natürlich,
gewesen.
Natürlich, natürlich. Ja. Okay, dann fehlt noch E.
Genau, das war das, wo es eigentlich unglaublich viel Aufmerksamkeit gegeben hat, weil das der quantitative Teil war oder der am meisten quantitative Teil. Und zwar das heißt Kennzahlen und Umgang. Kennzahlen zur Häufigkeit des sexuellen Missbrauchs im Bereich der evangelischen Kirche in Deutschland und Merkmale des institutionellen Umgangs mit Missbrauchsvorwürfen. Das ist der Teil, wo natürlich auch bei der Vorstellung der Forumstudie eigentlich sehr viele Leute darauf gewartet haben. Wie viele gab es denn jetzt? Wie viele sind im Hellfeld? Also von wie vielen weiß die Kirche?
Mhm.
Und das wäre natürlich total toll gewesen, wenn man da eine gute Zahl bekommen hätte.
Ja, hat man die nicht bekommen. Ich denke, das Ganze ist doch wissenschaftlich gelaufen, haben wir darüber gesprochen. Das waren unabhängige Forscher, die haben nach anerkannten Standards gearbeitet. Da muss doch super sein, was da rausgekommen ist.
Ja, das waren unabhängige Forschende und das waren sogar die, die auch vorher die MHG-Studie gemacht hatten zum Teil. Also die hatten auch wirklich Erfahrung in diesem Bereich.
Ja.
Und die haben das ja am Anfang auch mit der evangelischen Kirche schön abgesprochen, wie das denn passieren soll. Also da sollten Akten ausgewertet werden und zwar Disziplinarakten, das ist klar, ne? Dass wenn jetzt ein Pastor oder ein Diakon oder jemand anders im kirchlichen Dienst Übergriffe begeht und ein Disziplinarverfahren bekommt, dann kriegt er eine Disziplinarakte. So, und da steht das dann ja auch drin.
Auch beim Verdacht nur, ne, wird hier, glaube ich, auch angelegt. Und dann kommt es ja darauf an, wie geht das Disziplinarverfahren aus. Aber dann ist auf jeden Fall schon mal Unterlagen irgendwie da, wo man darauf zurückgreifen könnte, glaube ich. Ne?
Also man hat auf jeden Fall diese Disziplinarakten und das ist schon mal wichtig.
Ja.
Und dann gibt es ja noch Personalakten. Also jede Person, die für die Kirche arbeitet, hat eine Personalakte, so wie ich bei meinem Job eine Personalakte habe.
Reden wir hier bei den Disziplinar- und Personalakten von allen oder von den Beschäftigten aus allen Berufsgruppen in der Kirche? Oder meinetwegen, weiß ich nicht, vielleicht nur über die Pastoren oder wie ist das da?
Die haben auf verschiedene Berufsgruppen geguckt und haben das auch nach Berufsgruppen ausgewertet. Und zwar haben sie Pfarrpersonen unterschieden von Diakonen, Diakoninnen und anderen.
Was weiß ich, Kirchenmusiker zum Beispiel oder
genau.
Ja, okay.
Mhm. So, und es lag ein großer Fokus auf den Pfarrpersonen und da sollten auf jeden Fall auch alle Personalakten durchgeguckt werden. Das sind richtig viele und zwar ging das ja ab 1946 los. Also das kann man sich schon vorstellen, ist eine große Aufgabe.
Ja, klar.
Dieser Aufgabe hat die evangelische Kirche zugestimmt. Das hat sie gesagt, ja, machen wir. Das klingt plausibel, das wollen wir machen.
Ja.
Haben sie aber nicht. Es gibt 20 sogenannte Gliedkirchen der EKD, also die Hannoversche Landeskirche ist eine davon. Und es gibt große Gliedkirchen wie die Hannoversche und die Bayerische. Und es gibt so kleine, zum Beispiel die Reformierte Kirche. Die ist so ein bisschen verteilt über Ostfriesland, Teile von Ostwestfalen und so.
Ja.
Und das ist die einzige, die alle Akten durchgesehen hat, so wie das vorgesehen war. Und das ist halt eigentlich ein Riesenskandal, der massiv kritisiert wurde vom Forschungsteam und ja auch von der Öffentlichkeit und wo es dann auch ganz komische Reaktionen von den Landeskirchen gab. Also sowohl Bayern wie Hannover haben behauptet, nee, wir haben alles gemacht, so wie in Forum besprochen. Und das stimmt einfach nicht.
Das stimmt ja dann einfach nicht. Haben Sie das denn irgendwie begründet oder gab es da irgendwie gibt es ja eigentlich nicht. Aber wie kannst du dir das erklären, dass Sie das nicht gemacht haben?
Also die Begründung war, dass es zu viel Arbeit war und dann wurde auch nochmal gesagt, nein, der Professor hat ja vorher im katholischen Bereich gearbeitet, diese Fragebögen sind auf die katholische Kirche bezogen. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil das neue Fragebögen waren. Das sind natürlich nicht die gleichen Fragebögen wie in der katholischen Kirche. So, das ist sehr viel Arbeit und die Kirche hat da einfach nicht die Ressourcen für bereitgestellt. Das sollte die Kirche selber durchsuchen, die Fragebögen ausfüllen. Ja. Also die Akten sollten jetzt nicht alle nach, was weiß ich, Heidelberg geschafft werden oder sowas. Da sollten keine LKWs mit Akten durchs Land fahren, sondern da sollte die Kirche Personen anstellen, deren Aufgabe es ist, die Personalakten durchzugehen und den Fragebogen auszufüllen.
Okay,
und das haben sie nicht gemacht. Ja.
Haben Sie denn die Disziplinarakten wenigstens alle? Oder auch da, haben sie da irgendwie auch gefiltert, irgendwie da nur die von den Pastoren oder nur von denen, keine Ahnung, hingeschickt?
Nee, da wurden alle Disziplinarakten durchgesehen.
Okay.
Und da ist ja auch schon mal viel rausgekommen. Also da sind auch, also da ist sozusagen im Grunde genommen so ein Hellfeld rausgekommen von Betroffenen sexualisierter Gewalt. Also was war auf jeden Fall bekannt, weil dafür Disziplinarakten angelegt wurden. Und eigentlich sollten dann die Disziplinarakten mit den Personalakten verglichen werden, weil es ja manchmal Sachen gibt, ja, da wird gar kein Disziplinarverfahren eröffnet.
Obwohl man eigentlich hätte man eins eröffnen müssen, wurde gar nicht gemacht. Das wäre natürlich interessant gewesen, ob man da auch vielleicht Gründe gesehen hätte, warum da irgendwas vertuscht wurde oder so.
Genau, und man kann da auch sozusagen dann so ein Dämmerungsfeld, haben die das genannt, erschließen. Also was ist, also wo gibt's irgendwie Anmerkungen, ne? Irgendwie, ja, was steht da in der Personalakte? Ist da vielleicht ein Pastor, hat er vielleicht eine 16-Jährige geheiratet, die er vorher geschwängert hat? Dann könnte man davon ausgehen, dass da vielleicht was passiert ist, was nicht korrekt ist.
Sollte man dann von ausgehen, ja, das ist richtig. Okay, das ist ja schon mal sehr schade, dass die Kirchen da das irgendwie nicht eingehalten haben. Aber dass die eine Kirche das doch hinbekommen hat, finde ich ja auch wieder sehr aussagekräftig, weil das zeigt ja, es geht oder es hat dann doch funktioniert. Also diese Kirche scheint es ja hingekriegt zu haben, die Personalakte durchzugucken. Ob sie jetzt dafür Leute angestellt haben oder was, keine Ahnung, aber sie haben es scheinbar hinbekommen.
Und die haben das geschafft und ja. Man könnte sagen, ja, ist aber eine ganz kleine Kirche. Ja, aber natürlich hat eine kleine Kirche auch viel weniger Ressourcen zur Verfügung als eine große Kirche wie jetzt Hannover oder Bayern.
Die haben ja viel weniger Geld auch oder viel weniger Personal, um das zu machen. Also das müsste ja dann vom Verhältnis her vollkommen egal sein, ob es sich um eine große oder eine kleine Kirche handelt. Okay, aber es war zumindest schaffbar, so viel wie vereinbart, das zu machen.
Und das ist auch wichtig, weil sie daraus eine neue Hochrechnung gemacht haben. Also das ist mit großer Warnung, weil das sehr ungenau ist, weil es einfach zu wenig Zahlen gibt. Aber wir haben ja sozusagen, Hellfeld hatten wir irgendwie 2000 so und so viel Betroffene,
ja,
die in den Disziplinarakten erkennbar, ja, waren oder die auch von den Landeskirchen gemeldet wurden an die Forumstudie. Aber in diesem Dämmerungsfeld mit den Personalakten, da waren halt sozusagen in dieser eine Landeskirche, die untersucht wurde, waren eben viel mehr Fälle noch sichtbar. Und wenn man das jetzt hochrechnet auf die 20 Gliedkirchen, dann ist man bei fast 10.000 Betroffenen in der EKD, in den Landeskirchen der EKD, die der Kirche bekannt sind auf irgendeine Weise.
Also das heißt, da muss in den Personalakt, wenn man danach geht, was man in der einen Kirche, in der einen Landeskirche da gefunden hat, da muss in den anderen Personalakten ja wirklich was schlummern. Also wirklich der ganz heiße Scheiß drin sein. So zahlentechnisch. Ja.
Also das ist, da hat der Professor Dressing auch nochmal sehr gewarnt, also dass das eben auch, also dass es
ja, klar, natürlich
Zahlenmaterial gibt, weil die Kirche einfach nicht richtig kooperiert hat. Aber mit dem bestehenden Zahlenmaterial kommt man eben auf eine so hohe Zahl von Betroffenen.
Ob es nachher 8.000 oder 12.000 sind, ist ja auch, ne, das ist eine Hochrechnung, aber das zeigt einfach, da ist, ja, ich will nicht sagen Potenzial, aber da sind wirklich scheinbar noch sehr viele Fälle verdeckt.
Also was ich gerne nochmal sagen würde, ist eben, darum hat dieses Forschungsteam, die haben ja, also bei der katholischen Kirche haben sie gesagt, Spitze des Eisberges, weil das Dunkelfeld ist immer noch größer. Und im evangelischen Bereich, das haben sie eben von der Spitze des Eisbergs gesprochen.
Positiv ist ja daran zumindest, dass scheinbar so ein bisschen bekannt ist, woran es vielleicht gelegen hat, dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ich habe immer sehr viele unterschiedliche Angaben dazu gehört, ja, welche Fälle denn jetzt nun übermittelt worden sind. Da ist, also, wir haben ja schon drüber gesprochen, es geht um alle Berufsgruppen eigentlich. Es gibt einen Fokus auf die Pastorinnen und Pastoren. Dann gibt es die Personalakten und die Disziplinarakten. Aber dann habe ich auch so Sachen gehört wie, ja, es wurden aber auch Fälle übermittelt, wo die Leute irgendwie einen Antrag gestellt haben auf Anerkennungsleistungen. Und zum Beispiel Hannover hat, glaube ich, mal gesagt, die mit den Anerkennungsleistungen und die Disziplinarakten von den Pastoren. Aber ansonsten nichts. Also, dass da auch nochmal so eine Auswahl stattgefunden hat. Weißt du da noch Näheres drüber?
Also dazu weiß ich nur, ich weiß da eigentlich nicht wirklich was Näheres, sondern nur, dass natürlich so ein Forschungsprojekt einen hohen Anspruch hat, damit die auch so eine Seriosität da reinkriegen. Das heißt, für die betroffenen Zahlen, die zählen, das ist jetzt zum Beispiel nicht von Hörensagen. Also ich habe gehört oder ich habe das gesehen oder sowas. Also in meinem Tatkomplex gibt es Personen, die haben sich nie bei der Kirche gemeldet. Aber was weiß ich, wo alle sagen, da ist was passiert oder so. Sowas kann natürlich ein Forschungsprojekt nicht aufnehmen, ist völlig klar.
Ja.
Die Landeskirche könnte schon sagen, es gibt Hinweise auf weitere Vermutungen, Hörensagen oder sowas. Also wenn sie über ihre Fallzahlen spricht. Das ist eben was anderes. Spricht die Landeskirche von ihren Fallzahlen, dann kann sie ihre eigenen Kategorien anlegen und kann ja auch differenzieren, kann sagen, die und die sind bestätigt nach unserem Prinzip und die sind Vermutungsfälle. Für das Forschungsprojekt haben relativ hohe Standards gegolten.
Okay, also auch da hat dann nochmal irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen Selektion stattgefunden, aber auch da musste irgendwie oder wurde scheinbar ausgewählt, was passt da nun rein oder nicht. Und da ist dann vielleicht auch die Frage, haben die Kirchen das alle genau gleich interpretiert oder nicht, ne? Das heißt, da könnte auch nochmal eine Quelle für Fehler oder so sein.
Was auch klar geworden ist, gerade im Teilprojekt E, ist, also ich lese das mal vor, hier steht, es fehlten verbindliche Regelungen zur Dokumentation und Kommunikation von Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt. Also das heißt, die Kirchen machen eigentlich, was sie wollen. Also die dokumentieren das oder die dokumentieren das nicht. Die kommunizieren das oder die kommunizieren das nicht und auf irgendeine Weise.
Okay, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Jetzt haben wir die Teilprojekte. Ich habe ja von der Studie Anfang des Jahres gehört. Da war ich gerade in Polen und habe auf den Zug gewartet. Das ist in so einer Gegend gewesen, da fahren irgendwie, wenn es gut läuft, 5 Züge am Tag. Und da musste ich warten, habe irgendwie bei tagesschau.de geguckt oder so. Da hieß es hier Forumstudie, wie wird vorgestellt? Und diese Ratsvorsitzende da, die ganz betroffen und wieso.
Frau Fers.
Ja, Frau Fers. Und entschuldigt sich. Und ich habe irgendwie nur gedacht so, und wo ist jetzt die Neuigkeit? Also ja, stand da irgendwas von Zahlen, irgendwie so und so 1000, das war nicht bekannt. Was sind das, ist irgendwie, also ich habe diese Aufregung nicht ganz verstanden, weil ich mir gedacht habe, so, ja, schön mit der Forschung, aber wo ist jetzt die große Neuigkeit? Ist das nicht klar gewesen? Aber scheinbar war das nicht klar. Oder der Öffentlichkeit zumindest, oder der Kirche vielleicht auch selber nicht, ich weiß es nicht. Aber für mich hat die Veröffentlichung dieser Zahlen jetzt nicht irgendwie so eine große Überraschung beigebracht. Wie hast du das gesehen?
Ich muss sagen, also meine Perspektive war so, ich bin da viel mehr bei dir. Mich hat das nicht überrascht, dass es so viele sind. Mich hat es auf eine Weise gefreut, dass wir jetzt endlich wissen und bestätigt haben, dass es so viele sind. Also natürlich freut es mich überhaupt nicht, dass es so häufig passiert ist. Also jeder Fall, der nicht passiert, ist gut. Aber diese Fälle sind nun mal passiert. Wir Betroffenen, viele von uns, du hast dich 2002 gemeldet, also seit 2002 weiß die Kirche von dir, ja? Von
ja, anderen. Das ist richtig.
Also immer wieder, ich kenne auch andere Betroffene, die sich schon in den 90er Jahren gemeldet haben, ja? Wir haben immer gesagt, Leute, ihr habt da ein Problem. Und die evangelische Kirche hat immer mit dem Finger auf die katholische Kirche gezeigt. Das ist übrigens auch ein Ergebnis einer Meta-Studie. Da sind ja diese Meta-Studien, da ist so eine Diskursanalyse. Und dass immer gesagt wurde, es ist ein katholisches Problem. Und bei uns ist das nicht besonders groß, das Problem. Und das war jetzt endlich mal, dass man jetzt mit dieser Studie sagen kann, nee, Leute, es ist genau so, wie wir euch das schon seit Jahren oder Jahrzehnten sagen.
Du sagst, es ist gut, dass zumindest mal was da ist jetzt, so als Zahlengrundlage, was nicht mehr zu dementieren ist. Bei mir war das ja so, ich habe, als ich das da gesehen habe, online gedacht, was ist das für ein Quatsch? und hatte auch sofort irgendwie so ein bisschen den Eindruck so, ja, vielleicht kann das, vielleicht stimmt das ja alles, dass das ordentliche Forscher waren, aber solange die Forscher da nicht mit einem Brecheisen in die Kirche marschiert sind und die Akten sich persönlich rausgenommen haben und selber persönlich auch die Akten ausgewertet haben, kann das ja gar nicht richtig sein. Und daraufhin habe ich ja dann die Kirche darum gebeten, mir mal Akteneinsicht zu gewähren in das, was sie mir da übermittelt haben. Das wollten sie erst nicht oder sie wussten erst auch gar nicht, wo diese Unterlagen sein könnten. Und dann hieß es, das ginge nicht aus angeblich forschungsethischen Gründen. Forschungsethische Gründe, dachte ich, das ist immer sowas irgendwie mit Tierversuchen, ob das jetzt angemessen ist, dass man da einen Tierversuch macht, weil man irgendwie ein neues Shampoo entwickelt oder so, aber dass man deswegen keine Unterlagen an Betroffene weitergeben darf, wusste ich nicht, dass das damit anscheinend auch gemeint ist.
Also die Landeskirche ist ja auch nicht an Forschungsethik gebunden, der Forschungsverbund war absolut an Forschungsethik gebunden, ja, also und das... Aber die Landeskirche ist an Datenschutzregelungen gebunden und nicht an Forschungsethik.
Die Kirche hat mir gesagt, man könne es mir aus forschungsethischen Gründen nicht geben. Aber komischerweise, kurze Zeit später, konnte man es mir aus irgendeinem Grund dann doch geben. Und mein Verdacht hat sich komplett bestätigt, dass viele der Angaben zu meinem Fall schlichtweg falsch waren. Und das, was zu Anfang so ein bisschen ein Verdacht war, na, ob das alles stimmt, wo ich mich dann auch so gleich ein bisschen hinterfragt habe, naja, oder wirfst du denen jetzt ein bisschen viel vor? Nein, es war noch schlimmer. Tatsächlich war es so, dass Fallzahlen falsch angegeben worden sind. In meinem Fall war es ja so, dass es 45 bestätigte Betroffene gab. Man hat 4 gemeldet.
Man muss jetzt auch noch sagen, für die, die das nicht wissen, bestätigte Betroffene heißt, der Täter ist rechtskräftig deswegen verurteilt worden.
Genau, also das auch. Aber ansonsten gilt ja zum Beispiel auch, dass Verdachtsfälle und bestätigte Fälle gezählt wurden, was ja auch ganz, ganz wichtig ist, wenn da eine Tat oder ein Missbrauch ganz lange zurückliegt, dann wird man da jetzt nichts mehr groß bestätigen können, aber es ist ja trotzdem wichtig, das zu zählen. Das heißt, auch Betroffene, wo es nicht zu 100% rechtlich, strafrechtlich bestätigt wurde, wurden gezählt, aber selbst in meinem Fall, wo es ein klares Urteil gibt, hat die Kirche 4 weitergeleitet. Dann ging es darum, da gab es so eine interessante Frage, Beziehung der Eltern des Betroffenen zur Kirche. Da stand da unbekannt. Unbekannt.
Ja, das ist bei dir sehr lustig in deinem Fall, ne?
Das ist sehr lustig, weil meine Eltern Pastoren waren bei der Landeskirche Hannovers und ich mir nicht ganz vorstellen kann, wie man vergessen kann, dass die diese berufliche Tätigkeit hatten. Da hat man mir gesagt, ja, das wusste ich nicht. Okay, das kann sein, dass die Person, die Daten da übertragen hat, das nicht wusste. Das möchte ich dieser Person nicht vorwerfen. Es stand aber in meiner Akte mehrfach. Und aus dieser Akte hat diese Person die Informationen rausgeholt. Und das zeigt für mich einfach, entweder wurde da unter sehr hohem Zeitdruck gearbeitet und eben nicht ganz ordentlich gearbeitet. Oder es war egal oder man wollte es, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr schade und so wie diese Fehler gab es bei mir noch ganz, ganz viele weitere Übertragungsfehler.
Ich finde es wichtig, dass man das merkt, das ist jetzt nicht bei dir nur so gewesen, sondern mein Fallkomplex ist ja auch ausgewertet worden und da haben natürlich die Forschenden auch für die Forumstudie gefragt, von wie vielen Betroffenen weiß denn die Hannoversche Landeskirche?
Ja.
Und es steht dort in der Forumstudie, dass am Anfang, also als der Forschungskontakt aufgebaut wurde, dass immer von verschiedenen Zahlen von Betroffenen gesprochen wurde. Was dann am Ende der Forumstudie übermittelt wurde, waren 5 Betroffene.
Und das ist verkehrt?
Das ist sehr verkehrt, weil nämlich die Hannoversche Landeskirche von mindestens 14 Betroffenen in meinem Kontext wusste. Das hat sie selber in einer Chronik 2021 übermittelt. Und natürlich hätte sie sagen können, vielleicht haben nur 5 Personen diesen Antrag gestellt. Aber wenn man eine Aufarbeitungsstudie in Auftrag gibt und man hat 5 Personen, die einen Antrag gestellt haben und man hat dann noch 9 weitere mindestens, die sich im Landeskirchenamt gemeldet haben, die aber aus verschiedenen Gründen keinen Antrag gestellt haben, dann gibt man das doch so an. Dann sagt man, wir haben hier die Meldung von 14 Betroffenen, 9 aus Wolfsburg, 4 aus Rosengarten. Sind das 14? Das sind nicht 14, das sind 13. Genau. Es hat sich noch mindestens eine danach gemeldet. Also
Okay, aber das Interessante daran ist ja, dass das eine Zahl war, die von der Kirche scheinbar auch anerkannt ist. Wenn sie die selber schon mal in dieser Chronik veröffentlicht hat, dann ist das ja hier keine Sache vom Hörensagen, wo du jetzt irgendwie sagst, ja, da hast du irgendwas gehört oder weißt irgendwas oder vermutest, sondern das sind Angaben der Kirche. Ja. Davon können wir ausgehen, das wird die Kirche geprüft haben und für sich so anerkannt haben. Und dann ist natürlich besonders schade, dass die Kirche dann eigene Zahlen sozusagen im Nachhinein ändert oder dementiert oder sonst was. Das ist doch Blödsinn.
Ja, also man muss ja eben sagen, die haben ja sogar gesagt, sie wollen diesen Fallkomplex in die Forumstudie. Die haben mich quasi gebeten, dass ich zustimme, weil ich natürlich eine wichtige Informantin war. Und selbst in so einem Fall, wo sie gesagt haben, wir wollen es in die Forumstudie tun, sind es auf einmal immer weniger Betroffene geworden. Und das ist ja schon mal die Gemeinsamkeit jetzt. Bei dir ist es von 45 auf 5 gekommen, ja?
Auf vier.
Und bei mir ist es von 13 auf 5 hat es sich reduziert. Und das ist natürlich spannend, wo man sagen kann, hat das vielleicht System? Hat die Kirche vielleicht ein Interesse daran, dass der Öffentlichkeit nicht die hohen Zahlen von Betroffenen bekannt sind?
Jetzt muss man ja dazu sagen, dass wir Betroffene sind, die relativ gut Überblick haben, was in den eigenen Fällen so passiert ist und da aufgearbeitet wurde. Und so eine Aktenlage kennen wir einigermaßen gut, würde ich sagen. Und wir waren dazu in der Lage, relativ schnell herauszufinden, dass diese Zahlen, die übermittelt wurden, einfach Blödsinn sind. Und das können wir auch belegen. Das ist ja nicht so, dass wir uns das ausdenken. Ich stelle mir jetzt vor, es gibt ja ganz, ganz viele Fälle, wo die Betroffenen vielleicht nicht diese Informationslage haben, wie wir sie haben. Oder wo sie vielleicht sich damit auch gar nicht so auseinandersetzen können oder wollen, weil sie das sehr belastet. Und das sind ja möglicherweise auch alles Fälle, wo genau solche Fehler aufgetreten sind. Da wird sich kein Betroffener melden, sondern das wird so bleiben.
Das ist ja immer schwer. Das sind immer Dunkelfeldstudien in diesem Bereich sexualisierte Gewalt. Und wir sind jetzt nach dieser Hochrechnung von Professor Dressing, sind wir ungefähr bei 10.000 Betroffenen im Dämmerungsfeld in der evangelischen Kirche. Es hat eine Dunkelfeldstudie bislang gegeben von Professor Jörg Fegert aus Ulm für beide Kirchen in Deutschland. Und da wird immer von 114.000 Betroffenen in der katholischen Kirche und 114.000 Betroffenen in der evangelischen Kirche gesprochen. Also wir können davon ausgehen, dass es eigentlich noch viel mehr sind.
Also ohne jetzt diese Studie zu kennen, würde ich jetzt erstmal sagen, dass 114.000 eine Zahl ist, die im Großen und Ganzen deutlich plausibler klingt. Ich meine, wir reden ja über einen Zeitraum von 1946. Wenn es seitdem in Anführungszeichen nur 2000 Unfälle gegeben hätte, dann wäre das ja verteilt auf die große Anzahl der Landeskirchen wirklich, ja, natürlich jeder Fall zu viel, aber jetzt auch nicht so unfassbar. Aber 114.000, das scheint ja dann doch so ein bisschen mehr dem zu entsprechen, was auch irgendwie das Gefühl vieler Betroffener ist. Sie sagen ja, Mensch, ich war da ja nicht alleine. Da gab es ja in meinem Jahrgang oder in meiner Konfirmandengruppe einige, von denen weiß ich, da ist das ganz genauso gelaufen. Und es müssen viel mehr gewesen sein. Also das scheint ja da deutlich näher dran zu sein.
Ja, und man muss ja auch noch bedenken, wie viele Kinder und Jugendliche in Heimen der Diakonie waren. Ja. Also das ist ja ein riesiger Anbieter und da hat es ja bis in die 60er, 70er Jahre lang einfach brutalst Regimes gegeben. Auch danach hat es natürlich noch sexualisierte Gewalt gegeben. Aber die Menschen, die in diesen Kinderheimen und Jugendeinrichtungen der Diakonie waren, die haben schwerstes Unrecht erlebt und das sind viele, die das erlebt haben, leider.
Die waren ja auch nochmal ganz anders ausgeliefert und auch über einen ganz anderen Zeitraum dann, ne? Wenn die ein paar Jahre in so einer Einrichtung waren, dann ja.
Ja, also was ich finde, was nochmal interessant ist zu den Zahlen, ist, also das, wir haben ja schon gesagt, da haben ganz verschiedene Forschende mitgearbeitet und die haben auch mit verschiedenen Methoden gearbeitet, also Aktenauswertung, Interviews und Online-Umfrage. Und in drei Teilstudien wurden so vergleichende Daten erhoben, also wer waren die Täter, wer waren die Betroffenen und wann, wo, in welchem Alter. Und die sind auf das Ergebnis gekommen, in der Regel, und das heißt nicht, dass alles andere nicht passiert ist, das ist immer total wichtig, ne? Wir haben ja eine Hauptaussage. Ja, ja. Der größte Teil der Betroffenen, also es gibt einen großen Teil von Jungen, die betroffen waren. Mhm. Die waren im Durchschnitt 11 Jahre als der Missbrauch angefangen hat und der hat Durchschnitt 4 Jahre gedauert. Also das muss man sich, finde ich, mal vorstellen, dass wir über Kinder reden, die 4 Jahre lang im Durchschnitt missbraucht werden.
Mhm.
Genau. Wahnsinn, was immer so ein bisschen mein persönliches Thema ist, ich finde das total wichtig, das anzuerkennen. Also das ist, dass es eben auch im evangelischen Bereich ganz, ganz viele Jungen gibt, die betroffen sind. Also dann heute viele von denen bereits erwachsene männliche Betroffene. Das ist ja mein persönliches Thema. Ich glaube, dass ganz viele Frauen, dass das oft, wenn die Täter männlich waren, dass die in so Pseudo-Liebesbeziehungen verwickelt haben. Das war in meinem Fall so. Und ich weiß, dass das ganz viele ganz lange überhaupt nicht gut verstehen können, dass da Missbrauch passiert ist. Das ist für Betroffene immer schwierig zu verstehen. Das, was da war, war Missbrauch. Und ich weiß, dass es Personen gibt, die 20, 30, 40, 50 Jahre nach dem Missbrauch erst verstehen, dass das sexualisierte Gewalt war und keine Liebesbeziehung, kein Liebesverhältnis, was sie mit dem Pastor oder mit dem Diakon hatten.
In meinem Fall war das ja nicht so. Das war da irgendwie keine Pseudo-Liebesbeziehung, aber auch da kann ich von mir sagen, dass es eine Weile gedauert hat, um zu verstehen, was mir da passiert ist und dass das ja Missbrauch war und strafbar und grobes Unrecht. Und wenn du sagst, in so Fällen mit so einer Pseudo-Liebesbeziehung, da dauert das, dann kann ich mir vorstellen, natürlich dauert das da viel, viel länger gegebenenfalls.
Was wir noch besprechen können, aber vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge, wären die Empfehlungen, die aus der Forumstudie gekommen sind. Weil dieses Forschungsteam, das ist jetzt nicht normalerweise Aufgabe vom Forschungsteam, aber die haben gesagt, wir sehen, was hier passiert ist und wir wollen da mal ein paar Empfehlungen aussprechen.
Wir haben jetzt über die Teilprojekte gesprochen, A bis E, und dann hast du nochmal von diesen Metaprojekten oder Metastudien gesprochen. Was genau hat es damit auf sich? Was sind da die Inhalte?
Da ging es so ein bisschen darum, dass man mal guckt, wie wird denn eigentlich mit dem Thema in der evangelischen Kirche umgegangen? Also das ist so eine Diskursanalyse. Wie redet die evangelische Kirche über das Thema sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch? Das ist die eine Metastudie, und dann geht es ja immer um Betroffenenbeteiligung. Da wurde geguckt, was haben eigentlich Betroffene für einen Blick auf Betroffenenbeteiligung? Was verstehen die da drunter? Und was hat die Kirche für einen Blick da drauf? Und ich fange mal an mit der Betroffenenbeteiligung.
Ja.
Weil die steht auch an erster Stelle in der Studie.
Ja.
Und da gab es Expertinneninterviews, also das heißt Expertinneninterviews, da sind alle, die interviewt werden, werden als Expertinnen für das Thema gesehen, also Betroffene und Beteiligung, weil Betroffene einen guten Blick auf Beteiligung haben, und Kirchenmenschen und Beteiligung, weil die auch Expertinnen dafür sind, wie Beteiligung in der Kirche gesehen wird. Ja, und da sind ganz interessante Sachen dabei rausgekommen, und zwar im Grunde genommen, dass das Verständnis von Partizipation sehr unterschiedlich ist bei Betroffenen und bei Kirchenmenschen. Und Betroffene wollten vor allem, dass sie mitentscheiden können, dass sie mitgestalten können und dass sie auch so einen Teil der Deutungsmacht haben, also was hier passiert ist. Und die Kirchenmenschen haben so gedacht, ach ja, wir hören denen mal zu und dann werden sie angehört und dann, das ist gut, also anhören und gehört werden. Das ist dann angeblich eine Form der Anerkennung der betroffenen Perspektive. Und Betroffene haben genau das auch in den Interviews kritisiert. Dann ist dabei rausgekommen, dass die evangelische Kirche so ein Selbstverständnis hat. Oh, wir sind so total demokratisch und partizipativ. Wir haben keine richtigen Hierarchien. Wir sind progressiv. Und dass die eigentlich die Machtverhältnisse nicht reflektieren. Und ja, also so ein idealisiertes Selbstverständnis und die Betroffenen, also es gibt eine totale Diskrepanz dazu, wie Betroffene das da wahrnehmen. Die sagen, nee, nicht so. Ja, und es ist auch noch sehr wichtig, und das finde ich, wenn wir hier über Beteiligung in der evangelischen Kirche reden, wir haben ja auch eine Folge zu diesem Beteiligungsforum, und genau, da sind sehr viele kirchennahe Betroffene drin. Und da ist bei rausgekommen, dass die Kirchenmenschen, jetzt hier Kirchenhierarchie, dass die sehr stark gucken, ob die Betroffenen eine Nähe zur Kirche haben oder nicht, und dass sie dazu neigen, die kirchennahen Betroffenen aufzuwerten und die kirchenfernen oder kirchenkritischen Betroffenen abzuwerten. Die werden dann halt als nicht produktiv beschrieben, Und da wird gesagt, wenn die da so sind, dann kann man, dann funktioniert halt Partizipation nicht. Ja, und die anderen werden halt im Grunde genommen, denen wird so eine legitime Beteiligung aberkannt. Und ich denke, diese Interviews wurden geführt, bevor das Beteiligungsforum eingerichtet wurde. Und ich finde, man kann eigentlich diese Haltung im Beteiligungsforum sehen. Da sind nämlich überhaupt fast gar keine kirchenfernen Betroffenen. Und es wird sich auch nicht drum gekümmert, die irgendwie einzubeziehen.
Ja, kann ich genauso bestätigen. Auch im Umgang mit mir bisher, denke ich, bin ich ja auch eher als kirchenfern wahrgenommen worden und wurde von der Kirche als einer der unproduktiven, nervigen Betroffenen einsortiert, glaube ich.
Da wird man eben dann so auch schnell in so eine Schiene geschickt. Ja, was weiß ich, die Betroffenen, die sind ja so schlimm traumatisiert und die können ja gar nicht klar denken oder sowas.
Ja, ne? Und Quirulanten und was weiß ich, ja, genau.
Ja. Dann gab es diese Diskursanalyse und das ist eben auch sehr spannend, weil es immer so eine Diskussion ist. Wir reden ja immer, also du hast deinen Fall 2002 gemeldet. Da war schon alles bekannt, dass es das Thema gibt.
Ja, natürlich. War groß in der Presse und alles, klar.
Ja, es war auch bekannt, was in den Heimen der Diakonie passiert ist.
Ja, das ist richtig.
Das war kein Rätsel, nicht im Einzelfall sicherlich, aber grundsätzlich wusste man, dass man da nicht stolz drauf sein kann, was da passiert ist. Und dann gab es 2010 diesen sogenannten Missbrauchsskandal. Da ist in Berlin am Canisius-Kolleg, wurde dann bekannt, dass da über Jahre Jungen missbraucht wurden. Und dann kam endlich mal dieses Thema, aha, sexualisierte Gewalt, hast du auch mitgekriegt.
Das habe ich mitgekriegt, genau. Odenwaldschule und dann war das Thema. Und da habe ich mich, ich weiß nicht noch ziemlich genau, damals ein bisschen so gefühlt wie jetzt mit der Forumstudie, dass ich nur gedacht habe, so, ja, und was ist jetzt das Besondere daran? Natürlich gibt es ein riesen Missbrauchsproblem in der Kirche. Und ach so, ich dachte, das ist alles klar und bekannt und jetzt sind alle schockiert. Wie kann das sein?
Ja, schade, dass du nicht Ratsvorsitzender der EKD warst. Dann hätte die EKD da, glaube ich, ganz anders drauf springen können auf dieses Thema. Das ist nämlich nicht passiert. Die haben also, zwar gab es da ein paar Fälle, die auch mit der evangelischen Kirche zu tun hatten, also die Kirchengemeinde Ahrensburg in Schleswig-Holstein bei Hamburg und die Odenwaldschule. Gerold Becker war ja auch evangelischer Theologe, aber das war der evangelischen Kirche relativ egal. Die haben weiter mit dem Finger auf die katholische Kirche gezeigt. Die haben so ein paar Präventionsmaßnahmen gemacht. Und diese, ne, wir wissen, diese halbherzige Fachstelle, die sie da eingerichtet haben in Hannover irgendwann.
Haben wir auch eine Folge zu.
Haben wir eine Folge zu. Und das kommt eigentlich auch in dieser Diskursanalyse raus. Und dann gab es als Ergebnis in dieser Diskursanalyse ist, dass es gab ein Hearing bei der Aufarbeitungskommission, also eine Anhörung, eine öffentliche Anhörung bei der Aufarbeitungskommission beim damaligen UBSKM. Die war 2018 im Juni, diese Anhörung, und da kam das Thema das erste Mal auch in die Presse und dann hat die Synode das aufgenommen 2018. Und das kommt dann auch in der Diskursanalyse raus, dass bis 2018 eigentlich nicht viel passiert ist. Bis 2018 redet die evangelische Kirche auch immer von den armen Opfern. Also arm habe ich jetzt eingefügt.
Ja.
Und dann irgendwann werden die Personen, die betroffen sind, auch als Betroffene beschrieben. Opfer war halt sozusagen so, die haben ja so viel Leid erlebt, die können gar nicht reden und wir müssen denen eine Stimme geben, die Armen, und wir müssen für die sorgen. Also das ist sehr paternalistisch, wie die da auch mit den Betroffenen.
Aber wenn sie wenigstens mal das gemacht hätten, aber weil für die sorgen und Stimme geben haben sie ja noch nie gemacht, also nicht einmal das haben sie getan.
Nee, aber sie haben zumindest so getan, als ob sie es machen wollen, und es gab sicherlich auch welche, die das tun wollten. So, ab 2018 konzentrieren sich vor allen Dingen darauf, man muss den Betroffenen zuhören. Und ehrlich gesagt, in den Interviewstudien dazu kommt wirklich irgendwie bei raus, also bei Partizipation, dass die denken, dass das für mich als Betroffene wichtig ist, dass die mir zuhören. Also als ob deren Zuhören also schon eine heilende Wirkung hätte oder sowas. Also das ist ganz, ganz komische Selbstkonzeption. Das ist jetzt nochmal meine Reaktion auf das, was die gesagt haben. Also wenn dir jetzt, weiß ich nicht, der Landesbischof oder irgendein Superintendent oder so zuhört, das ist wie eine Magie, dann geht's dir besser.
Ja, wobei nicht einmal das haben sie ja gemacht. Sie wollten ja gar nicht zuhören zum damaligen Zeitpunkt. Also da wieder das Gleiche, auch wenn Zuhören alleine nichts bringt, nicht einmal das wurde angeboten.
Ja, Das ist tatsächlich so. Ich weiß auch aus, also ich glaube, es gab ein paar Leute, die dann so ein bisschen gesagt haben, also das war, glaube ich, Frau Feers, die da sehr stark auf Zuhören gegangen ist. Ich glaube, die hat auch Betroffenen zum Teil tatsächlich zugehört. Nur reicht es zuzuhören, Fragezeichen? Also ich will doch nicht, dass mir zugehört wird, sondern ich will, dass es vernünftige Anerkennungszahlungen gibt, dass mein Fallkomplex aufgearbeitet wird zum Beispiel, ja. Das Zuhören ist ja nicht das Ziel der Sache, sondern Mittel zum Zweck, um weiterzukommen. Und das habe ich, glaube ich, nicht verstanden.
Also ich habe dieses Jahr noch eine Mail an die Frau Feers geschickt und wollte mit ihr eine Sache besprechen. Und die Antwort war, ein direkter Kontakt zwischen Betroffenen und Frau Feers ist nicht vorgesehen. Also wenn sie da vielleicht irgendwie so eine Phase hatte, die scheint vorbei zu sein.
Ja, die scheint vorbei zu sein. Da kommt übrigens auch noch bei der Diskursanalyse auch noch mal raus, und das kommt auch in anderen Teilen der Studie raus, dass das Thema Vergebung ganz groß geworden ist. Und dann hat man auch überlegt, ob man auch Tätern nicht vergeben sollte. Also damit die auch wieder reintegriert werden in die evangelische Kirche.
Ach, dann kann man die wieder einstellen. Fachkräftemangel, ja. Oder was? Das ist, nee, das ist doch albern.
Ja, aber da sozusagen, da inszeniert sich dann die evangelische Kirche auch als Helferin dieser Täter, ne? Also es ist immer so, die evangelische Kirche inszeniert sich vor allen Dingen so als helfende Einrichtung, ja. Und dann können die auch mal von den Taten erzählen irgendwie. Also das ist auch so ein Ergebnis. Und ich finde, es lohnt sich, was ich sagen möchte, es gibt halt einen ganz, ganz langen Bericht zur Forumstudie, 870 Seiten. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen nicht gerade das Lesematerial für alle. Die Zeit haben wahrscheinlich nicht alle oder auch die Motivationen haben vielleicht nicht alle. Aber es gibt eine 40-seitige Zusammenfassung. Die ist jetzt immer noch nicht gerade in einfacher Sprache geschrieben. Je nachdem, was man sonst so für Texte liest, kann das schon, glaube ich, ganz schön schwierig sein. Also ich würde mir wünschen, dass es da noch was Zugänglicheres gäbe, muss ich echt sagen. Aber ich glaube, man kann da auf jeden Fall mal reingucken. Und das ist sehr strukturiert aufgebaut und man kann da auch einfach Teile von angucken. Ich empfehle das total, in diese Zusammenfassung zu gucken. Und natürlich empfehle ich das auch, in diesen ganzen Bericht zu gucken.
Wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, so dass sich die Leute da auf jeden Fall einen Überblick verschaffen können.
Was ist denn jetzt für dich eigentlich das Interessanteste an diesem Gespräch gewesen? Was würdest du sagen, ist nochmal für dich neu rausgekommen oder findest du wichtig?
Davon bin ich immer noch so ein bisschen schockiert, ist diese Idee, dass man da irgendwie Tätern vergeben will. Also ganz egal, wie man zum Thema Vergebung steht, finde ich, könnte man sich zunächst einmal um die Betroffenen kümmern und zwar ernsthaft und am besten auch noch, solange die noch leben und solange die da auch ein Bedürfnis anmelden, und finde es dramatisch, dass scheinbar da andere Dinge mit Tätern irgendwie im Vordergrund stehen. Und wenn mir manchmal irgendwie vorgeworfen wird von Leuten, naja, bist du da wegen so einer Sache aus der Kirche ausgetreten und so, dann muss ich sagen, wenn ich solche Sachen höre, dann bin ich sehr, sehr froh, dass ich da kirchenfern bin und mit dem Verein nichts mehr zu tun habe, weil sowas ist einfach nur gruselig, und sich das vorzustellen, da irgendwo in der Kirche zu sein und da wird irgendwelche Tätern vergeben, das ist, komme ich überhaupt nicht, nee.
Ich kann da noch einen raufsetzen. Da kannst du noch gruseliger finden. Das ist, glaube ich, gerade im Teilprojekt C rausgekommen, dass von den Betroffenen verlangt wurde, den Tätern zu vergeben.
Von den Betroffenen wurde verlangt, den Tätern zu vergeben.
Also ich glaube, das wurde in so einem wohlmeinenden Ton sozusagen, in einer wohlmeinenden Haltung, ach, bemühen Sie sich doch mal, vergeben Sie doch mal, dann geht es Ihnen auch besser.
Nehmen Sie den Täter doch mal in den Arm und versöhnen sich.
Ja.
Das ist geschmacklos. Also das ist geschmacklos. Ich weiß nicht. Zeigt wahrscheinlich einfach nur, wie weit die Kirchenleute da von der Realität entfernt sind. Und ob das jetzt gut gemeinte Ratschläge sind oder nicht, das ist einfach abstoßend, sowas zu hören.
Also für mich kommt das ganz viel auf dieses Thema Deutungsmacht und Deutungshoheit zurück. Also wie interpretiert man das eigentlich? Also interpretiert, was du jetzt gesagt hast, wegen so einer Sache aus der Kirche auszutreten, nur eine Sache, das ist ja im Grunde genommen eine Deutung. Das heißt, die sexualisierte Gewalt, die du erfahren hast, ist einfach gar nicht wichtig genug. Ja,
genau.
Das andere der Kirche ist alles viel, 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 viel wichtiger. Und das ist eine Deutung. Und bei mir, was weiß ich, war, also es gibt immer diese Deutungsfragen. Und das ist eigentlich was, was wir als Betroffene ja so lange schon sagen, ist, die Kirche muss die Deutungshoheit über sexualisierte Gewalt abgeben.
Ja, insbesondere solange sie keine Ahnung von dem Thema hat und da so ein Blödsinn erzählt, ja. Was für mich an der FOAM-Studie sonst noch interessant ist oder interessant war, ja, es gibt jetzt irgendwie so ein paar Daten, die nicht mehr angezweifelt werden können. Also es wird sich keiner mehr hinstellen können und sagen können, ne, das waren ja gar nicht 2000 und so viele Betroffene, sondern es waren viel weniger. Das wird nicht mehr passieren. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es dabei bleiben wird. Eigentlich müsste man ja jetzt sagen, alles klar, das war FOAM-Studie 1. Wir schieben jetzt eine zweite hinterher, die halt einfach nochmal eine Nummer größer ist und die, sag ich mal, die ganzen Probleme, die es bei der jetzigen FOAM-Studie gab, zum Beispiel, dass die Kirche die Daten da selber oben hat oder da irgendwie interpretieren konnte, ne, dass man sowas von vornherein ausschließt, damit müsste man anfangen. Aber da müsste die Kirche ja wahrscheinlich noch mehr Geld in die Hand nehmen als beim letzten Mal und sich auch darauf einstellen, dass es unangenehmer wird. Ich glaube nicht, dass sie das tun wird. Ich könnte mir vorstellen, dass diese FOAM-Studie jetzt 10 Jahre lang im Raum steht, man hin und wieder darüber sprechen wird und betroffen sein wird als Kirche, ohne dass sich da groß was ändern wird.
Ja, also zwei Sachen habe ich dazu zu sagen. Also erstens, 3,6 Millionen Euro ist für die Kirche überhaupt nicht viel in ihrem Haushalt. Da soll man sich jetzt keinen Orden an die Brust heften, weil man dieses Geld ausgegeben hat. Es gibt noch viel mehr Geld, wenn man aufklären will. Dann, ganz wichtig, also was ich immer finde, ist, es gibt zwei Hauptablenkungsmanöver meiner Meinung nach. Ich nenne das Ablenkungsmanöver, darauf zu reagieren. Eins ist, alles wird jetzt gut, weil wir das Beteiligungsforum haben. Dazu haben wir eine Folge zum Beteiligungsforum und warum vielleicht doch nicht alles gut wird. Und zweitens, wir machen jetzt ja Prävention. Ein Ergebnis der Forumstudie im Teilprojekt E ist, dass Prävention in der Kirche schlecht ausgestattet ist, schlecht durchgeführt wird und also, dass der Status zumindest zum Erhebungszeitpunkt der FOAM-Studie war da nicht viel mit Prävention.
Prävention ist wichtig. Prävention ist mir persönlich unheimlich wichtig. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die Sachen, die wir erfahren haben, nicht wieder passieren. Das höchste Ziel, was da zu erreichen ist. Nur auch wenn man jetzt ganz tolle Prävention macht, die wirklich 1A ist, dann ändert das nichts daran, wie mit uns umgegangen wurde und wie mit uns umgegangen wird. Und das würde sich eigentlich relativ schnell ändern lassen. Dazu bräuchte man auch gar kein Geld, wovon ja genug da ist, sondern dazu müsste sich was an der Haltung ändern. Es müsste sich ändern, dass wenn sich Betroffene melden und sagen, hier übrigens, das mit den Zahlen da, das ist nicht so, habe ich mal nachguckt, das stimmt nicht so ganz, dass dann nicht gesagt wird, nein, kann gar nicht sein, sondern dass man dann sagt, oh, ja, vielen Dank, wir gucken uns das genau an, kommen Sie mal vorbei, wir machen das zusammen und dann ändern wir das schnell, damit das nicht falsch im Raum stehen bleibt oder so. Ne? Aber das passiert nicht, die Haltung ändert sich nicht.
Ich sehe das auch nicht, dass die Haltung sich ändert. Ich sehe, dass ganz viel darüber geredet wird. Also in der Studie wird ja auch ein Kulturwandel gefordert. Also das ist das, was die FOAM-Studie auch sagt. Die Kultur muss sich ändern und meiner Meinung nach passiert genau das nicht. Es wird zwar immer von Kulturwandel gesprochen, zum Beispiel von Landesbischof Meister, wir machen jetzt den Kulturwandel, aber meiner Meinung nach gehen die ganzen Ablenkungsmanöver weiter. Ich finde es wichtig, dass wir an anderer Stelle nochmal über die ganzen Empfehlungen aus der FOAM-Studie sprechen und
ja,
auch
das müssen wir machen.
Das nochmal einordnen, wie sich das mit unseren Perspektiven und unseren Erfahrungen verbindet.
Das wird eine eigene Folge auf jeden Fall. Gut. Ja, dann hoffe ich, dass die Folge dazu beigetragen hat, das Thema FOAM-Studie etwas vereinfacht darzustellen und Interesse zu wecken, sich damit tiefergehend zu befassen. Ich denke, es bleibt spannend.
Auf jeden Fall.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.